Und ich beziehe das sogar mit Sacharja 14 auf den Ort. Er wird vom selben Ort, vom Ölberg. Und der Ölberg hat ja eine große Signifikanz. Der Ölberg, sagt Lukas, da ist er jeden, in der Passionswoche hat er jede Nacht auf dem Ölberg übernachtet. Nicht nur beim Gethsemane-Garten am Ende, sondern jede Nacht ist er auf den Ölberg gegangen. Und das hat auch eine große symbolische Bedeutung dann, dass er hier mit seinen Füßen auf den Ölberg zurückkommt und die Herrschaft über die Welt übernimmt. Gucken wir uns jetzt die einzelnen Sachen mal an. Das war ein Überblick für die einzelnen Einheiten. Wir wenden uns jetzt also Sacharja 9,9 zu. Und ich lese das mal gerade. Freue dich sehr, Tochter Zion, juble laut, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und einer, dem geholfen wird, ist er. Arm und auf einem Esel reitend, auf einem Jungtier, dem Füllen einer Eselin. Jetzt hat man den Sacharja hier als Propheten und jetzt wird ein König auf dem Esel vorgestellt, ohne dass irgendwas erwähnt wird über den König, nur dass er ist der König. Man hat aber in Sacharja Stellen, Kapitel 3, Vers 8 und 9, 6, 12 bis 13 und Jeremia 23, 5 und 6, wo man noch mehr Infos herkriegt über diesen König. Und das wird jetzt sehr interessant und auch sehr, sehr relevant. Ich hatte schon erwähnt in Kapitel 3, 8 und 9, die Josua, den hohen Priester, dass er in Kapitel 3 angeklagt wird. Und da heißt es dann, als ihm vergeben ist. Und der Engel des Herrn bezeugte es Jeschua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, Kapitel 3, Vers 6. Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du meinem Haus recht sprechen und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Höre nun, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Ja, siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind 7 Augen. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr Zebaoth. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Das heißt, er sagt hier, ich sage es mal mit meinen Worten, das, was du jetzt gerade erlebt hast, dass alle deine Sünde vergeben ist, dass du neue Kleider bekommen hast, die sauber sind, dass du den Kopfbund vom hohen Priester, den Turban mit Kadosh Ladonai, heilig dem Herrn, dass du es bekommen hast aus meiner Gnade, dass ich dich nicht habe in die Hand des Teufels fallen lassen. Du bist wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gezogen wurde. Hätte ich dich nicht rausgezogen, du wärst verbrannt. Das ist ein Zeichen. Das, was ich mit dir gemacht habe, die Gnade, die ich dir gegeben habe, werde ich dem ganzen Land geben. Ich werde das ganze Land retten. Ich werde einen Mann bringen, der heißt Zemach, Spross. Und in dem Zusammenhang wird es eine Erlösung von der Sünde geben, eine Vergebung der Sünden fürs ganze Land. An einem Tag. An welchen Tag kann man da wohl denken? Es ist mittendrin hier, da wird der Mann heißt Jesus. Der Mann heißt Jesus. Und der Spross, der kommt, zufälligerweise heißt auch Jesus. Matthäus 1. Du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist genau hier. Ein Mann, der das ganze Land, das ganze Volk rettet von den Sünden. Und er heißt Zemach. Also auf Hebräisch. Ich muss jetzt bei manchen Begriffen muss ich die Fachbegriffe nennen, damit ihr mir glaubt, wenn ich die praktisch die Linie ziehe zu anderen Stellen. Die Serie von den Zemach-Prophezeiungen beginnt mit dem sterbenden David. 2. Samuel, Kapitel 23, Vers 1 folgende. David stirbt und er spricht davon, dass Gott einen Bund mit ihm geschlossen hat. Und da denkt er an 2. Samuel 7, er denkt an den Sohn Davids. Und er denkt daran, dass ein gerechter Herrscher kommen wird, der so ist, wie ich jetzt lese. Also er sagt das, ja. Das ist jetzt 2. Samuel, Kapitel 23. Das ist eine wunderbare, großartige Verheißung. Ihr werdet das gleich sehen, wie erstaunlich das ist. Und das sind die letzten Worte, die wir von David überliefert haben. Und er hat die gesprochen in dem Bewusstsein, dass er das vom Geist Gottes empfangen hat. Dies sind die letzten Worte Davids in Vers 1. Es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes. Also jetzt müsst ihr hören, jetzt kommt dieser gerechte Herrscher. Ne? Das jetzt beschreibt er ihn. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken, da vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der Erde sprießt. Ist nicht so mein Haus vor Gott? Denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohl geordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Aber die ruchlosen Leute sind allesamt wie verwehte Disteln, die man mit der Hand fassen kann, nicht mit der Hand fassen kann, sondern wer sie angreifen will, muss Eisen und Spieß in der Hand haben. Sie werden mit Feuer verbrannt an ihrer Stätte. Hier ist praktisch die Schlüsselperson, der gerechte Herrscher, den Gott sprossen lässt, wird er nicht mal all mein Heil und all mein Begehren, wird er es nicht aufsprießen lassen. Da kommt im Hebräischen ein Hifil vor, das ist Hitzmiach, Gott lässt sprossen. Und dieses Verbum wird benutzt für organisches Wachstum. Und das kann das Horn eines Stieres sein, und das kann eine Pflanze sein, und das können Haare sein. Also alles, was organisch wächst. Haare, Horn eines Stieres, eine Pflanze. Und messianisch wird das benutzt in zwei Kontexten. Das Horn bei den Tieren, ne? Das Horn, das ist dann, wenn ein Tier Hörner hat, dann kann das Tier mit den Hörnern kämpfen und so Feinde besiegen. Das ist dann Bild der Macht und der Kraft und auch letztlich des Sieges, wenn er stark genug ist. Das ist entweder eben ein Horn oder es ist eine Pflanze. In beiden Sinn, in jedem Sinn wird es benutzt. Also die Prophezeiung auf Jesus geben manchmal das Horn und manchmal auch die Pflanze her. Und das ist halt interessant, dass David stirbt und dass der praktisch, wenn man sich fragt, okay, David, du stirbst doch jetzt, was ist jetzt all mein Heil und all mein Begehren, das Gott gedeihen lässt, das Gott sprießen lässt? Was ist das? Ich meine, du stirbst doch jetzt. Und das ist halt das, dass Gott ihm gesagt hat in 2. Samuel 7, ein Sohn Davids wird herrschen in Ewigkeit. Und er selber stirbt, aber er weiß, Gott wird sein Wort erfüllen. Es wird geschehen. Und das startet eine Serie von Prophezeiungen, die über Jesaja 4, Vers 2, Jeremia 23, dazu komme ich dann gleich, Sacharja geht, und das führt bis hin zu dem Vater von Johannes dem Täufer, der das griechische Wort Anatolie benutzt, was in diesen Zemach-Stellen im Hebräischen, in diesen Texten, die ich jetzt nenne, da ist das in der Septuaginta, ist das die Übersetzung Anatolie. Ihr kennt das, der Vater von Johannes hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Und oft, ihr kennt das, ne? Dieser Aufgang auf der, und das wird oft verstanden im Sinne von Sonnenaufgang. Aber man kann das auch verstehen im Sinne von Spross. Und ich gehe mal gerade in Lukas 1. Ja, 2. Samuel 23, Vers 1 folgende sind diese letzten Worte Davids. Und die Sache mit dem Sprossen ist da, all mein Heil und all mein Begehren, wird er es nicht sprossen lassen? Das ist der Vers 5, 23, 5. Und Lukas, wir haben hier ja den Propheten Zacharia, ne? Und wenn wir sagen, Zacharias, der Vater von Johannes, ist derselbe Name. Ein anderer Zufall, dass der Prophet Zacharia im Alten Bund, der auch den Spross genommen hat, dass der andere Zacharia, der jetzt und der auch aus der priesterlichen Familie kommt, der war ja auch Priesterkind, und dass der sozusagen einen anderen Zacharia hat, und Zacharia heißt, der Herr erinnert sich. Zachariahu. Gott denkt an uns und segnet uns, gibt es eine Stelle in dem Psalm. Das ist ein beliebter Name bei Priestern gewesen. Zachariahu. Gott denkt, der Herr denkt an uns. Und in Lukas, wo er 9 Monate lang Zeit hatte, nachzudenken, was er sagen würde, wenn er dann mal wieder reden kann, ja, dann hat er das rausgelassen, was er in Kapitel 1 in Lukas sagt. Und ich nehme mal nur die zwei Stellen. Das ist auch wieder so ein chiastischer Aufbau mit Paaren, die zusammengehören. Und die Erwähnung, die er hier hat, da heißt es, Vers 76 sagt er zu seinem Sohn: Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Das ist hier jetzt das Anatolie, das ist so übersetzt worden. Durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das er erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und die Parallele, also wo das Wort Anatolie hier im Griechischen ist, ihr kennt das Wort Anatolien aus der Türkei, ne? Anatolien, das ist die Gegend der aufgehenden Sonne, ja, deswegen heißt es Anatolien. Das ist dasselbe aus dem Griechischen. Und das Paar von Zacharias, dass da dem passt, ne? Das ist der Anfang. Da sagt er, am Anfang redet er, als er anfängt zu reden, nach den 9 Monaten Schweigen: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils. Das ist genau das. Im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat. Und diese Stelle, Horn des Heils, und all die Paare zusammen, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, zu Ehren meines Griechisch- und Hebräisch-Dozenten, da wurde der emeritiert und dann haben sie mich eingeladen, einen Artikel zu schreiben. Da habe ich das genommen. Das ist im Griechischen, sind es immer Paare, das sind spezielle Worte, man kann es genau nachvollziehen. Und der Zacharias kannte diese Sprossweissagung. Und das ist der Hammer, was sie beinhaltet. Es ist der Hammer, was mit der Sprossweissagung in Jesaja, in Jeremia, in Zacharia beinhaltet. Die ist verbunden mit der Vergebung der Sünden. Man hat in Kapitel 3 in Zacharia, um da reinzugehen, nochmal, habe ich ja gelesen schon: Höre nun, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Ja, siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind 7 Augen. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr. Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen an einem einzigen Tage. Und hier verbindet Gott durch seinen Geist und durch diesen Propheten drei Gruppen von Weissagungen miteinander. Die eine Gruppe ist diese Spross-Weissagung, von denen ich jetzt geredet habe. Die andere Gruppe ist, wie nennt er den Spross? Er sagt, mein Knecht. Und es gibt eine Reihe von Weissagungen, wo ein Diener Gottes geweissagt wird, der kommen wird, im Propheten Jesaja. Und das gipfelt, Gott hat natürlich viele Knechte, aber es gibt einen Knecht, der in Jesaja 53 das Problem der Sünde löst. Es ist genau dort. Und der Gott verbindet hier die Spross-Weissagungen mit den Knecht-Weissagungen und mit dem Bild des Bauens, der Stein mit den sieben Augen. Der Stein hier ist im Kontext vom, es geht um Tempelbau. In dem Kontext kommt hier jetzt eine Prophezeiung, dass das, was hier geschieht, zu eurer Zeit. Und gleich in Kapitel 4 redet Gott davon, dass der Serubabel, der Sohn Sealtiels, das Haus nicht nur angefangen hat, sondern auch vollenden wird und den Schlussstein praktisch am Ende in der Hand haben wird. Und jetzt ist von einem Stein die Rede, wo sieben Augen drauf sind. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer ist der Stein, ja? Und da ist eine ganze Gruppe von Steinweissagungen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Das ist ein Wunder vor uns. Das ist Psalm 118. Jesaja 8. Der Stein, Gott sozusagen, wird für die Gläubigen ein Heiligtum sein, aber für die, die ihn ablehnen, wird er ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses sein. Und also diese Steinweissagung, dass Gott Stein ist oder Felsen ist, zieht sich quer durch verschiedene Texte im Alten Testament durch. Das wird hier verbunden. Man hat die Sprossweissagung, die Knechtweissagung und die Steinweissagung. Und im Neuen Testament werden alle drei auf Jesus bezogen. Jetzt nehmen wir mal Jeremia. Die Sache in Jesaja 4, Vers 2 leitet auch eine Heilszeit ein. Dort Zemach Adonai, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber wir gucken uns an Jeremia 23, Vers 5 und 6. Und das kommt zweimal vor in Jeremia an dieser Stelle und noch an einer anderen. Ganz ähnlich. Und da heißt es wie folgt. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt, es ist genau das Thema, woher bekommen die Leute ihre Gerechtigkeit? Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Adonai Tzidkenu. Adonai ist der Name Gottes und Tzidkenu ist unsere Gerechtigkeit. Der Name von diesem Spross, der hier gegeben wird, bedeutet, dass praktisch Gott, indem er ihn schickt, die Gerechtigkeit realisiert und die Gläubigen, die ihn anerkennen und annehmen, die sagen, der ist meine Gerechtigkeit. Das ist NT, das ist genau im NT. Das ist 1. Korinther 1 am Ende, sagt Paulus das über Christus. Und wenn man Jeremia liest, dann merkt man ja, Jeremia, der ist ja schier verzweifelt unter der Last seines Prophetenamtes und der erlebt so viel Sünde und so viel Verstockung. Und dann kommt nachher die Sache mit dem neuen Bund, wo Gott die Sünde vergibt und auf die Herzen schreibt. Und in dem Zusammenhang kommt praktisch diese Sache nochmal vor. Diese Weissagung, die ich gerade gelesen habe, kommt in dem Bund, in dem besonderen Buch in Jeremia 30, 31, 32, 33, kommt das nochmal vor. Diese selbe Sache. Und zwar heißt es hier in Jeremia 31, was ich gerade gesagt habe. Siehe, es kommt die Zeit, Vers 31 folgende, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmer mehr gedenken. Hier hat man das Stichwort Vergebung der Sünden, wie man in Sacharja 3 auch hat. Und das ist deswegen, weil Gott den Bund schließt. Mit ihnen. Und in diesem besonderen Buch, das Jeremia schreiben soll, das sagt Gott ihm in Kapitel 30, diese Heilsweissagung von 30, 31, 32, 33, da sagt er, in Kapitel 30 am Anfang, dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia. So spricht der Herr, der Gott Israels, schreib dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Geschick meines Volks Israel und Juda wenden will, spricht der Herr, und ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen. Also dieser Part von Jeremia ist ein extra Buch im Buch, und dann sagt Gott, du musst es jetzt aufschreiben, weil ich bringe die zurück. Und dann kommt diese Hammer-Heilsweissagung, der neue Bund, und dann wird in Kapitel 33 das nochmal wiederholt, was ich vorhin aus Kapitel 23 gelesen habe. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen wird, das ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zur selben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist fast identisch mit einem Unterschied. In Kapitel 23, 5 und 6 ist der Name vom Spross Adonai Tzidkenu. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. In Kapitel 33, was ich gerade gelesen habe, ist das der Name Jerusalems. Da heißen Braut und Bräutigam gleich. Jesus heißt Adonai Tzidkenu und er ist die Verwirklichung dessen, weil er am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, wie Jesaja vorhergesagt hat. Und Jerusalem, weil es gereinigt wird durch das Blut Jesu Christi, jeder Einzelne von uns, der dann Eingang hat, wir reinigen unsere Kleider und wir sind, wenn wir wieder ankommen, wir sind schneeweiß. Unsere Gerechtigkeit ist identisch mit der Gerechtigkeit Christi. Wir sehen genauso aus wie er. Völlig sinnlos. Und wer macht das? Das ist der Spross. Merkt ihr im Hintergrund, Zacharja, wenn Zacharja sich auf praktisch Jeremia stützt mit den 70 Jahren und weiß, wir kommen wieder, und er weiß, sagt, den Spross, dann greift er zurück auf diese Sache. Und jetzt der Spross in Jesaja. In Jesaja hat man den Spross auch. Da heißt er Zemach Adonai, Kapitel 4, Vers 2. Und ich lese euch das mal vor, was in Zusammenhang mit diesem Spross des Herrn geschieht. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, also hier ist übersetzt in Luther, was der Herr sprießen lässt, Spross des Herrn, Zemach Adonai. Also zu dieser Zeit wird der Spross des Herrn lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön für alle von Israel, die entronnen sind. Und wer übrig ist in Zion und übrig bleibt in Jerusalem, der wird heilig heißen. Ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen und die Blutschuld Jerusalems weggespült hat durch den Geist des Rechts und den Geist der Läuterung, dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Das ist wie in der Wüstenwanderung, wo Gottes Wolke tagsüber und die Feuersäule nachtsüber war. Die Herrlichkeit des Herrn ist wieder da. Und wodurch? Durch Zemach Adonai. Den Spross des Herrn. Habt ihr gehört? Jeder, der Name eingeschrieben ist zum Leben in Jerusalem, das ist das Buch des Lebens. Und sogar die Taufe im Geist kommt hier in alttestamentlichen Worten vor. Das ist interessant. Ne? Ich habe es ja gelesen. Der Geist, der brennt. Denn wenn Johannes sagt, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, ne? Heiliger Geist und Feuer, das ist aus Jesaja 4, Vers 2 folgende. Das ist die Zeit des Messias. Und die Erfüllung dessen, dass er das alles machen kann, die Vergebung der Sünden, das Abwaschen und so weiter, das ist Jesaja 53. Als Gott anfängt in Jesaja 42, 49, 50 und dann 53 nachher den Knecht des Herrn vorzustellen, bei der ersten Vorstellung benutzt er das Verbum Spross, sprossen lassen. Da greift er zurück auf David, der ja sagt, all mein Heil und all mein Gehirn, wird er es nicht? Sprossen lassen. Und deswegen lese ich das vor. Ich habe ja schon über Jesaja auch was gemacht, ein Gemeindeseminar. Aber nur nochmal, dass ihr merkt, hier ist der Spross tatsächlich auch mit drin. Da hat man den Knecht des Herrn in Kapitel 42, Vers 1 folgende vorgestellt, wo Gott sagt, ich habe Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und dieses Licht der Heiden, ja, das ist, dass Gott ihn zum Licht der Heiden macht. Er ist praktisch die Sonne und die Leute, die blind sind, werden durch ihn sehend und dann, und er macht ihn zum Bund. Und dann sagt Gott, Vers 8, ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündet habe, ist gekommen und so verkünde ich euch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich es euch hören. Und das Wort für sprossen ist genau dieses Sprossen der Pflanze, die aus dem Boden aufwächst. Du weißt gar nicht, was da sprost, du kannst es nicht sehen, aber Gott weiß es. Und dann sagt er, da kommt's. Das heißt, man hat hier im Hintergrund von Sacharja 3, Vers 8, hat man diese Serie. Und im Zusammenhang mit diesem Spross sagt Sacharja, Gott durch Sacharja, wird das Problem der Sünde ein für alle Mal beseitigt werden. Und da ist jetzt noch interessant, weil wir kommen jetzt nachher, ich gehe noch in Kapitel 6 ein, auf eine messianische Verheißung zum Spross dort. Und dann kommen wir zu den Kapiteln 9 bis 14 und gucken uns das an. Und dann merken wir, wenn wir Sacharja nicht in verschiedene Teile aufteilen, so wie Jesaja aufgeteilt worden ist von kritischen Theologen in verschiedene Teile, so hat man natürlich auch Sacharja aufgeteilt. Und man hat Kapitel 1 bis 8 und 9 bis 14 auseinandergenommen. Sowas mache ich nicht. Wenn man das zusammenlässt, dann hat man eine so starke Weissagung vom Welterlöser, der durchbohrt wird, der für 30 Silberlinge belohnt wird für sein Lebenswerk. Und es ist irre. Also wenn man Sacharja zusammenlässt, wofür ich bin, und man nimmt den ganzen Sacharja und sagt, Leute, der hat eine ganz klare Sicht vom Heil in Christus, genauso wie Jesaja. Das ist sagenhaft. Eine Sache möchte ich noch bei Jeremia erwähnen, aus Jeremia 23, der Kontext, der wird nachher noch wichtig sein, der Kontext von dieser Rede, der Spross des Herrn. Ich lese jetzt mal Kapitel 23, Vers 5 bis 6, diese Sprossstelle nochmal mit ab Vers 1. Ich lese jetzt von Vers 1 bis Vers 6. Dann merkt man, was ist der Zusammenhang? Wie redet Gott durch Jeremia von diesem Spross Davids, da heißt es. Es fängt an mit einem Weheruf. Wehe den Hirten, die die Herde meiner Weide umkommen lassen und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen, spricht der Herr. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten, noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also der Kontext ist die Frage der schlechten Hirten und der guten Hirten. Und dieses Bild ist in Sacharja dann sehr wichtig in Kapitel 9, 10, 11. 13. Da kommt das vor. Und da wird praktisch im messianischen Kontext vom Hirten gesprochen. Von daher, wenn man Sacharja verbindet, wenn man Kapitel 9 bis 14 Sacharja verbindet mit Kapitel 3, Vers 8 und 9, dass der Spross dazu beiträgt, dass die Sünde des Landes an einem Tag gesühnt wird, dann passt das natürlich zu dem Durchbohren von Kapitel 12. Sodass es für mich dramatisch ist. Also es ist ungeheuer. Kapitel 6 jetzt In Sacharja kommt hier in Kapitel 6, Vers 12 und 13 nochmal der Spross vor. Und da werde ich jetzt hier mal lesen, den entsprechenden Part von Kapitel 6. Das ist die Sache mit den Kronen. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Kapitel 6, Vers 9. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Nimm so in Empfang von den Leuten der Gefangenschaft von Heldai und von Tobia und von Jedaja, dass du hingehst an demselben Tag, dass du gehst in das Haus Joschias, des Sohnes Zephanias, wohin sie gekommen sind von Babel, dass du Empfang nehmest Silber und Gold und machest daraus Kronen, und dann kröne das Haupt Jeschuas, des hohen Priesters, des Sohnes Jozadaks, und sage ihm Folgendes: So spricht der Herr Zebaoth: Siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, soll, weil es unter ihm sprossen wird und er den Tempel des Herrn bauen wird. Ja, er wird des Herrn Tempel bauen, er wird prächtig ausgestattet sein, er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, und er wird Priester sein auf seinem Thron, ein friedliches Einvernehmen wird zwischen den beiden sein. Dann soll die Doppelkrone für Chelem und für Tobia und für Jedaja und für Chen und den Sohn Zephanias zum Andenken im Tempel des Herrn hinterlegt werden. Weit entfernte Leute werden kommen und am Tempel des Herrn bauen. Und daran werdet ihr erkennen, dass der Herr Zebaoth mich zu euch gesandt hat. Und das wird geschehen, wenn ihr wirklich gehorchen werdet der Stimme des Herrn eures Gottes. Jetzt hat man hier die Sache, dass ein Auftrag von Gott ergeht, dass Kronen hergestellt werden. Und zwar Krone, es gibt Kulturen, da sind verschiedene Teile des Landes, des gesamten Reiches, spiegeln sich wieder in einer Pluralkrone. Zum Beispiel in Ägypten hat man Ober- und Unterägypten. Und wenn der Pharao auftritt, hat man praktisch, kann man daran sehen, dass diese verschiedenen Teile seiner Herrschaft alle unter einem Haupt sind. Und jetzt ist hier ein Auftrag. Sacharja soll eine Kollekte entgegennehmen. Da sind also Juden heimgekehrt von der Gefangenschaft und haben richtig, richtig Geld mitgebracht. Die haben richtig hier was mitgebracht. Und das soll er jetzt von denen praktisch nehmen, Silber und Gold. Und er soll die Krone machen, und zwar Krone im Plural. Und dann soll er das Haupt von Jesus, dem hohen Priester, krönen. Also ich sage hier mal Jesus, weil das ist derselbe Name. Der Sohn ist Jozadaks. Und dann soll er, Jeschua, dem Sohn Jozadaks, folgende Sache sagen: So spricht der Herr Zebaoth, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist, weil es unter ihm sprossen wird und er den Tempel bauen wird. Ja, er wird des Herrn Tempel bauen, er wird prächtig ausgestattet sein, er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron, und er wird Priester sein auf seinem Thron, ein friedliches Einvernehmen wird zwischen den beiden sein. Beide Übersetzungen sind möglich. Die Übersetzung, die ihr habt in eurer Bibel, dass praktisch der eine der König ist und der andere der Priester. Es kann aber auch sein, dass hier die Gedanke ist, dass der Spross, also der Sohn Davids nach Jeremia 23, 5 bis 6 und die Parallelen, die wir jetzt gesehen haben, dass der beides ist, dass der König und Priester ist. So steht es im Psalm 110, Vers 1 und Vers 4. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David, der den Psalm gedichtet hat: Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Strecke dein Zepter aus von Zion. Und dann kommt in Vers 4 der Schwur Gottes: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weihe Melchisedeks. Das ist also auch schon vor geweissagt, dass der Messias sowohl König als auch Priester ist. Und das würde zu dem Bild der Mehrfachkrone passen, dass er sowohl König ist als auch Priester. Und auch, dass er den Tempel des Herrn baut. Der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 16: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Er baut einen geistlichen Tempel mit Menschen. Und das ist ja die Gemeinde, der Tempel Gottes im Neuen Testament ist der Leib Christi. Er ist gekreuzigt worden, er ist am dritten Tag auferstanden. und dann ist er auferstanden mit seinem Leib und sein Leib wächst sozusagen. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder und er baut sein Haus, das Haus Gottes. Was ich spannend finde dabei, zu dem Zeitpunkt natürlich durfte man keinem eine Krone aufsetzen. Das wäre ja Rebellion gegen die Medo-Perser gewesen. Deswegen, wenn man sich aussucht, wem setzt man die Krone auf den Kopf? Setzt man sie Josua, dem Hohen Priester auf, oder Serubabel, dem Sohn Davids? Dann lieber den Priester, weil dann ist es was Innertemplisches und die Medo-Perser ärgern sich nicht. Aber der Name Spross ist so verschlüsselt, das hätten die Perser gar nicht begriffen. Wer ist der König? Aber wenn eigentlich praktisch jetzt, er nimmt die Krone, ja, und er geht zu Jesus, dem Hohen Priester, und setzt ihn auf den Kopf. Genauso heißt unser Jesus. Ist das nicht ein Hammer, Leute? Der Herr rettet. Also, das kann man nicht mehr toppen, ja. Und dann auch noch, diese Krone wird im Tempel hinterlegt als eine Opfergabe für den Herrn von diesen reichen, reichen Juden, die nach Hause gekommen sind. Das ist doch ein Hammer, Leute. Das heißt, seit damals, ja, wartet die Krone, dass man sie nimmt und Jesus auf den Kopf setzt. Freue dich, Tochter Zion, dein König kommt. Das hätten sie machen sollen, ja. Leute. Ich kann mich für sowas begeistern, ja. Und vor allen Dingen, jetzt haben wir mitgenommen, der Messias, der König von Kapitel 9, ja, der muss natürlich, wenn man Sacharja ein Buch sein lässt, der muss natürlich ein Sohn David sein. Aber wenn er dann, sozusagen, wenn man weiterliest und merkt, da ist einer durchbohrt. Und auch hier in Kapitel 9, wenn man guckt, was da noch kommt, das ist schon sehr spezifisch, was Gott dort geoffenbart hat. Er ist auf dem Esel und ist ein armer Mann. Also das Wort ist ja auch eine Überraschung. Warum sollte ein König ein Ani sein? Warum sollte der arm sein? Das mit dem Esel, im Alten Testament gab es Zeiten, da war ein Esel, also man muss nicht denken, ein Schlachtross ist immer besser als ein Esel. Je nachdem, wie die Gegend ist, sind Esel noch nützlicher als Kriegspferde. Also gerade in Judäa, wo ja David zu Hause war und andere, oder im Gebirge Ephraim, da sind Esel sehr gut für diese entsprechenden Wege. Und da gab es auch Königssohne, die dann und reiche Leute, die haben ihren Kindern dann die Esel spendiert. Aber hier in dem Kontext mit dem Ritt auf dem Esel geht es um das Zeichen des Friedens. Weil in der normalen Schlacht im ersten Jahrhundert, da hättest du jetzt keine Eselarmee, sondern du hättest Streitwagen. Und zwar würden die Streitwagen mit entsprechenden Waffen bestückt, würden die also durch die Infanterie durchjagen können. Und da würden auch Bogenschützen sein und würden entsprechend schießen. Also die Streitwagen waren eine mörderische Waffe. Das würde den heutigen Panzern entsprechen, die man in den Krieg schickt. Und Jesus kommt auf einem Esel, wo die Evangelien sagen, der ein junger Esel ist und der so jung ist, dass noch nie ein Mensch auf ihm gesessen hat. Und das erfüllt haargenau Sacharja 9, Vers 9. Und der ist ja auch gar nicht zugeritten. Jetzt stell dir vor, da kommt ein erwachsener Mann und setzt sich auf einen Esel, der gar nicht zugeritten ist. Aber es hat funktioniert. Und das ist in Erfüllung von diesem Wort in Sacharja 9, Vers 9 im Kontext. Da heißt es: Freue dich sehr, Tochter Zion, juble laut, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht, ihr merkt wieder gerecht. Das ist das Stichwort, das wir hatten in Jeremia 23, 33. David hat so geredet: Gerecht und einer, dem geholfen wird. Das, was ich hier übersetzt habe, ist, die übersetzen gerne, das sind Aktivhelfer, aber das Hebräisch ist passiv. Er ist einer, der Hilfe darum bringt, weil Gott ihm hilft, zu helfen. Also es ist einer, dem geholfen wird, ist das göttliche Passiv. Das heißt, wenn irgendein Problem ist, benutzt Gott, der Vater, diesen König, seinen adoptierten Sohn. 2. Samuel 7 adoptiert Gott jeweils den Sohn Davids und er sagt dort in 2. Samuel 7, ich werde ihm Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wir wissen natürlich, dass Jesus sogar noch mehr Sohn Gottes ist. Er ist Sohn Gottes von Ewigkeit her. Aber hier hat man das im Kontext von dem König, der aus dem Geschlecht Davids kommt. Er ist gerecht und einer, dem geholfen wird. Er ist arm und auf einem Esel reiten, auf einem Jungtier, dem Füllen einer Eselin. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Auch wird der Kriegsbogen ausgerottet werden und er wird den Völkern Frieden verkünden, während seine Herrschaft vom Meer zu Meer reicht, vom Euphratstrom bis zu den Enden der Erde. Jetzt stell euch das mal vor. Jesus, organisiert sich diesen Esel. Und ich habe ja beim Nachmittag der Gemeinschaft gesagt, dass die Jünger nicht verstanden haben, was da geschieht. Sie haben den Esel besorgt, aber sie haben keine Ahnung gehabt, was in Zacharja 9, Vers 9 steht. Die haben das nicht begriffen. Und wenn die Jünger das schon nicht begriffen haben, die ja viel von Jesus unterrichtet worden sind, dann muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich so gut wie niemand das auf dem Schirm hatte. Aber jetzt mal versetzen wir uns sozusagen mal in Jesus rein. Er kennt natürlich nicht nur den Vers 9, sondern auch Vers 10. Und er präsentiert sich Zion als der Weltherrscher. Das heißt, er kommt zwar arm und auf einem Esel, aber dieser Weg der Armut und der Sanftmut ohne Armee, ohne Schlachtrosse, ohne Kriegswagen, die andere Infanterie niedermetzeln, sondern eben so, wie er kommt, auf dem Esel. Das ist zwar sozusagen arm, aber der Anspruch dahinter, was er erfüllt, ist reich. Es gibt keinen König, der praktisch so herrscht wie der herrschende König von Zacharja 9, Vers 10, der praktisch die Kriege in aller Welt beendet. Und das ist ganz, ganz gewaltig. Er setzt weltweit den Frieden durch. Die Wortwahl hier, das ist jetzt wieder mal die Parallele inneralttestamentlich, also so wie man von Sacharja 3 und 6 zurückgehen kann zu Jeremia, zurückgehen kann zu Jesaja, zurückgehen kann zu 2. Samuel 23 und 2. Samuel 7, so ist das hier, das ist aus dem Psalm. Das ist der Psalm Salomos. Salomo hat ja nicht so viele Psalmen, ja. Und das ist der Psalm über die Herrscher von einem Meer zum anderen. Das ist der Psalm Salomos, wo das drin steht. Das ist der Psalm 72. Und da hat man, wenn ihr den Psalm 72 praktisch lest, da hat man in Vers 8, er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und vom Strom bis an zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Und die Inseln sind praktisch die Kontinente. Im Psalm 72 hat man von Salomo einen Psalm, nicht über sich selber, sondern über den Sohn Davids, der mal kommen wird, den Weltherrscher. Und indem Jesus auf den Esel kriegt und sich auf den Esel setzt und einreitet, hisst er praktisch eine Flagge und sagt, ich werde die Welt regieren. Ich finde das so cool wie nur was. Die Jünger haben nichts verstanden. Jerusalem hat ihn am Ende nicht willkommen geheißen. Aber wer regiert heute unsichtbar? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir gefällt das Thema sehr. Ich freue mich über diesen kleinen Propheten sehr. Und ich schließe ab mit einem Gebet. Wir machen dann morgen früh an der Stelle weiter. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus, der in Erfüllung von Sacharja 9, Vers 9, ein paar Tage vor seinem grausamen, schrecklichen, schmerzhaften Foltertod eingeritten ist auf diesem Esel. Wir beten dich an, Herr Jesus, dass du dieses Risiko eingegangen bist und du wusstest, was geschieht. Aber du hast dennoch dieses Zeichen des Glaubens gesetzt, dass du auf dem Esel einreitest und damit mit deiner Sanftmut und mit deiner Armut die Welt eroberst, mit deinem Evangelium. Gib, dass dein Evangelium auch in unseren Herzen sei und dass wir nie aufgeben in unserem persönlichen Leben, in unserer Fürbitte, weil wir glauben, dass du kannst, mehr kannst als wir, mehr kannst als jeder von uns und dass du Tote auferwecken kannst, Blinde sehend machen kannst, Aussätzige rein, Lahme gehend machen kannst. Tu du deine Wunder, auch geistliche Wunder unter uns. Bau du deine Gemeinde, wie das hier in Sachaja heißt. Er wird bauen den Tempel des Herrn. Es wird unter ihm sprossen. Herr, bau du deine Gemeinde überall in der Welt, auch in Deutschland. In allen Bundesländern, auch in Niedersachsen. An allen Orten, auch in Rothenburg. Herr, erbarm dich. Amen.